Ein super Anspiel. Kennen wir diese Stimmen auch? Die Jugend hat es das Teufelchen und das Engelchen genannt. Theologisch müssten wir sagen, der Heilige Geist und der Satan, die auf uns Einfluss nehmen wollen, damit wir Jesus verleugnen. Aus Fehlern wird man klug. So möchte ich diese Geschichte überschreiben. Da heißt es, Petrus folgte Jesus von Entfernung, in Entfernung, in einiger Entfernung. Jesus war nach seiner Festnahme ins Haus des hohen Priesters gebracht worden. Petrus schleicht in sicherem Abstand hinterher. Es zieht ihn zwar in die Nähe Jesu, aber mit ihm in Verbindung gebracht werden, das will er doch nicht. Auf keinen Fall. Solche Menschen gibt es auch heute noch. Die trennen genau zwischen ihrem Privatleben und ihrer Beziehung zu Jesus. Es gibt Arbeitskollegen, die leben mit Jesus und erzählen es keinem an ihrer Arbeitsstelle, weil sie Angst haben, Nachteile zu bekommen. Da war Zeltevangelisation. Einer aus der Maschinenfabrik bekehrt sich, findet zu Jesus, geht am nächsten Morgen in die Arbeit und sagt, hey Leute, ich muss euch was sagen, der Jesus, der lebt wirklich, ich habe ihn kennengelernt, er ist jetzt hier, er hat mir meine Schuld vergeben, freudig erzählt er von Jesus. Da ist ein anderer und sagt, du, das weiß ich schon lange, ich gehöre zur Gemeinde, die diese Zeltmission veranstaltet. Und er guckt ihn groß an und sagt, und da hast du nie was davon gesagt? Da hast du nie was davon gesagt? Jesus aus Entfernung folgen. Ja, das gibt's, gibt Geschäftsleute. Die sagen ihren Kunden nicht, dass sie mit Gott leben, weil sie Angst haben, es könnte ihnen geschäftliche Einbußen bringen. Jesus in Entfernung folgen. Petrus, da bist du nicht der Letzte. Das machen wir auch. Und wenn wir ehrlich sind, dann müssen wir zugeben, ich jedenfalls, dass wir nicht über diesem Thema stehen. Und diese Angst bzw. Schüchternheit, die kennen wir alle. Irgendwelche Ängste bringen auch uns dazu, Jesus in Abstand zu folgen. Das war der zweite Fehler, den der Petrus gemacht hat. Ich habe in der Geschichte 4 Fehler herausgearbeitet, aus denen Petrus gelernt hat, aus denen wir lernen können und lernen wollen. Der zweite Fehler war, er folgte Jesus in Abstand. Aber davor war schon noch ein anderer. Petrus hatte Angst. Angst, erkannt zu werden. Abstandschristen. Abstandsnachfolger. Kurz zuvor hatte er noch gesagt, ich bin besser als die anderen. Wenn die dich verraten, ich garantiert nicht. Welch ein Selbstbetrug, welch eine Lüge, die uns das Teufelchen ins Ohr flüstert. Ich bin besser als die anderen. Ich bin schon länger dabei. Ich habe mehr Bibelwissen als die anderen. Ich bin rechtgläubiger. Vorsicht vor dieser Selbstüberschätzung. Hochmut kommt vor dem Fall, heißt es in Sprüche 16, Vers 18. Das war sein erster Fehler. Das war ganz kurz vor der Verleugnung, als Jesus ihm sagte, du wirst sagen, du kennst mich nicht. Alle werden verstreut werden und du auch. Und Petrus sagt, nein, ich nicht. Ich kenne mich. Ich bin nah bei dir. Welch eine Selbstüberschätzung. Ich kann das. Das war sein erster Fehler. Ich erinnere mich daran. Ich war, glaube ich, mit 12 Jahren habe ich mich in Oberschlauersbach auf eine Jungschaufreizeit bekehrt. 1-2 Jahre später war Evangelisationswoche in meiner Heimatgemeinde. Evangelist Kolb war damals, früher war er mal Pastor in Augsburg in der LKG, war damals als Evangelist in meinem Geburtsort und es war eine Art Erweckung. Viele Leute wurden vom Geist Gottes angesprochen, kamen in die Seelsorge. Wir saßen im Treppenhaus, im alten Gemeinschaftshaus auf den Stufen. Und immer wenn oben einer aus dem Seelsorgezimmer rauskam, rutschte man so eine Stufe weiter hoch, bis man selber dran kam. Ich war 14. Der Heilige Geist hatte vieles in meinem Leben aufgedeckt. Ich hatte mir einen Zettel geschrieben, ich beichtete, er betete mit mir, er gab mir einige Tipps, er legte mir die Hand segnend auf und ging mit mir zur Tür. Und bevor er mir so die Hand gab, sagte er, na Reinhard, meinst du jetzt, dass du das alles kannst? Ja, sagte ich, das kann ich. Und er sagte, halt, stopp, setz dich nochmal hin. Ich muss dir nochmal was erklären. Und das hat sich mir eingeprägt bis heute, wie er zu mir sagte, du wirst es nicht können. Du wirst wieder versagen. Du wirst das, was du jetzt hier bei mir gemacht hast in deinem Leben, noch oft machen müssen. Hoffentlich hast du den Mut, es immer wieder zu tun, in die Seelsorge zu gehen, zur Beichte zu gehen. Du wirst immer wieder versagen. Und Reinhard, vergiss es nicht, er hat dich trotzdem lieb. Du kannst nichts tun, was die Liebe Jesu zu dir verhindern würde oder kleiner machen würde. Er hat dich über alles lieb. Welch eine Selbstüberschätzung. Wie oft haben wir das? Ich kann's. Und dann meinen wir oft auch, ich kann's auch ohne Jesus. Die anderen Jüngern, die werden dich vielleicht verraten, verlassen. Denen traue ich's zu. Aber ich halte stand. Ich kann das. Ich komme ohne tägliche Bibellese aus. Daniel Schulde, wir hatten Bibeltage vor kurzem hier, der sagte, wo das Wort Gottes ist, da ist der Heilige Geist nicht weit. Mal ganz ehrlich, wie viel Zeit räumen wir ein, dem Wort Gottes in unserem Lebensalltag? Wie viel Zeit räumen wir ein, dass Gott zu uns sprechen kann, in unser Leben hineinsprechen kann? Wir wissen sehr genau, alle von uns heutzutage haben einen vollen Terminkalender. Wir werden durch die Woche gejagt. Wenn wir es da nicht einplanen, dann kommt es nicht zu der Begegnung mit Jesus. Oder er muss irgendwo kräftig auf die Bremse drücken und einen Bremskeil in deine Wochen hineinwerfen. Ich kann auch ohne Hauskreis leben. Sagen viele, die hier sitzen. Vor 15 Jahren hatten wir einen Hauskreis-Hype hier in unserer Gemeinde. Wir hatten viel mehr Hauskreise. Wir hatten mehr Leute in den Hauskreisen als im Sonntagsgottesdienst. Und heute? Hier sitzen viele, die sagen, ich war mal 6 Jahre in einem Hauskreis. Aber dann löste sich unser Hauskreis auf und dann habe ich gesagt, jetzt brauche ich erst mal eine Jahrpause und sie pausieren bis heute. Ich kann auch ohne Hauskreis leben. Nein. Kannst du nicht. In Jakobus 5, Vers 16 heißt es, bekennt einander eure Sünden. Also die Beziehung, die Sündenvergebung, die kommt durchs Bekennen. Und dann heißt es da, und betet füreinander, damit ihr heil werdet. Wisst ihr, die Beziehung mit Gott, die kriegen wir hin durch Beichte, durch Gebet. Aber heil werden, in deinem Glaubensleben vorankommen, das geschieht nicht in Reihen, so wie wir hier sitzen. Das geschieht in Kreisen. Und betet füreinander, dass ihr heil werdet. Dazu brauchst du die Kleingruppe. Da brauchst du Leute, wo du ehrlich sein kannst, die dann in der Kleingruppe sagen, komm, wir legen dir die Hände auf die Schulter, wir beten für dich. Betet füreinander, dass ihr heil werdet. Wer das von euch nicht hat, der muss ein extremes Wunder erleben, um im Glauben weiterzukommen. Vom Biblischen her sehe ich das nicht. Darum braucht unser Glaubensleben den Sonntagsgottesdienst, die Predigt. Der Glaube wächst durch die Lehre, die kommt aus dem Wort Gottes. Aber heil werden, dazu brauchen wir Brüder und Schwestern, die uns auch mal widersprechen, die uns auch mal in Frage stellen, vor denen wir ehrlich sein können, die dann mit mir beten. Vergebung finden wir bei Jesus. Heil werden, Jakobus 5, Vers 16, betet füreinander. Willst du im Glauben weiterkommen? Schließ dich einem Hauskreis an. Wenn du zurzeit in keinem bist, wenn sich dein Hauskreis damals aufgelöst hat, sprich Simon Kriegel an, unser neuer Bereichsleiter für Hauskreise. Der vermittelt dich gerne. Er hilft dir gerne, auch einen neuen Hauskreis zu gründen. Das muss nicht irgendwie ein zusätzlicher Abend in der Woche sein. Gründe doch eine Kleingruppe mit dem, was er sowieso gerne tut. Gehst du gerne joggen? Schreib's auf unsere Homepage oder im Gemeindebrief oder in die Mittwochsmails. Wir joggen 45 Minuten und beten 15. Zweimal die Woche. Du wirst sehen, du findest Leute. Und dann stoppt irgendwo im Wald. Und Jakobus 5, Vers 16, bekennt einander eure Sünden und betet füreinander, dass ihr heil werdet. Liest du gerne Bücher? Gründe einen Literaturhauskreis. Lest einen Abschnitt miteinander, unterhaltet euch und dann kommt's. Betet füreinander, dass ihr heil werdet. Liebe Leute, das war dem Petrus sein erster Fehler. Er dachte, ich kann das, ich schaffe das. Nein, du schaffst es nicht, sagte Rainer Kolb zu mir. Du brauchst es. Selbstüberschätzung, ich kann das. Er folgte Jesus von Abstand. Und dann ein dritter Fehler. Er setzte sich zu den Soldaten ans Feuer, um sich hier zu wärmen. Jesus hatte ihm eine ganz andere Aufgabe gestellt. Welche? Welche Aufgabe hatte Petrus von Jesus in derselben Nacht bekommen? Wachet und betet. Wache und betet, damit du nicht in Anfechtung fällst. Genau das, ich lade euch ein, am Donnerstagabend haben wir eine Abendmahlsfeier zu derselben Zeit, wie Jesus das zu Petrus sagte. Das war die Aufgabe. Wache und bete. Ein betender Petrus wäre bestimmt kein verleugnender Petrus geworden. Wer betet, der weiß um seine Grenzen. Wer betet, dem hilft Jesus, Situationen und Zusammenhänge richtig zu erkennen. Und in Jakobus 1, Vers 5 sagt er uns, wenn jemand um Weisheit mangelt, der betet darum. George Müller, der Waisenvater von Bristol. Vielleicht kennt ihr seine Geschichte. Er war nach England gegangen als Evangelist. Und dann war ein Deutscher in England, in Bristol, London. Und dann brach in England die Cholera-Epidemie aus. Die Leute starben wie die Fliegen. Hunderte Kinder saßen am Straßenrand, hatten keine Eltern mehr, niemand, der für sie sorgte, bettelten, wurden mit den Füßen getreten. George Müller konnte es nicht mehr mit ansehen. Er gründete das Waisenhaus in Bristol. 1000 Kinder hat er aufgenommen. 1000 Kinder, deren Eltern an der Cholera-Epidemie gestorben waren. Und George Müller, er lebte im Glauben. Seine Biografie sagt, er hat in den Jahren der Waisenhausgründung die Bibel 200 Mal durchgelesen. 200 Mal. Er fällte keine Entscheidung, ohne vorher lange auf den Knien zu sein. Und er vertraute total Gott. Da gibt's diese wunderbare Geschichte, wo die Leute aus der Küche kamen und sagten, George, we don't have anything to serve. Wir haben nichts mehr, um den Kindern zum Essen anzubieten. Und er sagte, dann deckt mal den Tisch und setzt mal Wasser auf. Und dann ging er in sein Zimmer auf die Knie und betete. Und draußen fuhr ein Fuhrwerk vor, ein Pferdefuhrwerk mit einem Wagen voller Kartoffeln, während das Wasser kochte. Und ein Bauer kam und sagte, Gott hat mir gesagt, ich soll euch einen Wagen Kartoffel bringen. George Müller sagte, dann fangt mal an, Kartoffel zu schälen. Und wenn Spannungen gab, dann ging er nicht mehr von den Knien auf, bis er einen inneren Frieden hatte. Ein wunderbares Lebensbild. Katrin, vielen Dank, sie hat es mir zum Geburtstag geschenkt, hat mich bewegt. Das rate ich dir. Geh auf die Knie, wenn du Spannung in der Familie hast. Und steh nicht wieder auf, bis du einen inneren Frieden hast. Das wird's verändern. Wachet und betet, sagt Jesus in der Nacht vor seiner Gefangennahme. Und der Petrus geht ans Feuer, um sich da zu wärmen. Wenn finstere Mächte am Werk sind, dann müssen himmlische Mächte in Bewegung gesetzt werden. Wer nicht betet, der verliert. Der hat schon verloren. Allein den Betern kann es noch gelingen, dichtet Reinhold Schneider. Er wurde im Dritten Reich verfolgt als Schriftsteller. Seine Gedichte wurden heimlich abgeschrieben. Drucken konnte man sie gar nicht im Dritten Reich. Und heimlich von Gebetsgruppe zu Gebetsgruppe weitergereicht. Allein den Betern kann es noch gelingen, das Schwert ab unseren Häupten aufzuhalten und diese Welt den richtenden Gewalten durch ein geheiligt Leben abzuringen. Reinhold Schneider kam ins KZ. Zum Glück wurde er befreit, anders als andere im KZ. Er bekam Schreibverbot und weil er weitergeschrieben hat, zum Beten aufgerufen mit seinen Gedichten. Wer nicht betet, der verliert. Petrus wärmt sich am Feuer. Er spielt mit dem Feuer und verliert. Aus Fehlern wird man klug. Petrus wurde klug. Wir lesen es, wie er sich verändert hat. Der Petrusbrief. Auf unserem Gemeindewochenende über Himmelfahrt fahren wir wieder nach Lechbruck. Da werde ich Bibelarbeiten über den Petrusbrief halten. Herzliche Einladung. Übrigens, die Familien, die eine Schulbefreiung für Freitag beantragt haben, weil Donnerstag ist Himmelfahrt, wir fangen am Mittwochabend an, die haben die Schulbefreiung bekommen. Alle die noch zögern, ein paar Kinder haben wir noch, ein paar Zimmer haben wir noch. Meldet euch noch an, beantragt die Schulbefreiung, die anderen haben sie bekommen. Ihr tut euren Kindern eine große Freude, lieber auf Gemeindefreizeit als in der Schule. Petrus hat daraus gelernt. Das lesen wir im Petrusbrief. Lernen wir auch daraus. Wir müssen dieselben Fehler nicht noch, andere dürfen sich auch anmelden. Nicht, dass ihr meint, unsere Kinder sind nicht mehr in der Schule. Auch für andere Gemeindefreizeit. Er setzte sich zum Wärmen ans Feuer, statt zu beten. Und ein vierter Fehler. Er ging allein in den Hof zu den Soldaten. Nichts gegen missionarische Fronteinsätze. Aber das braucht Gebetskreise im Rücken, die mutig und stark machen. Vielen Dank, Vera, für den Missionsbericht. Vielen Dank für alle, die mitbeten. Wir können nicht unsere Missionare dort an die Front schicken, wenn nicht hier die Gebetsgruppen sind. Und das hatte Petrus nicht. Er ging alleine. Er wurde feige und schwach, als es ums Bekennen ging. Wie viele Predigten hatte Petrus wohl schon gehört? 3 Jahre mit Jesus. Wie viele Heilungswunder hatte er schon erlebt? Liebe Geschwister, es reicht nicht, dass wir gute Predigten hören. Es reicht nicht, wenn wir Heilungswunder erleben. Wie oft hatte er schon mit Jesus persönlich gesprochen? Und nun behauptet er, den kenne ich nicht. Welch eine vertane Gelegenheit. Die ganze Nacht hätte er hier den römischen Legionären von Jesus erzählen können. Ich habe einen Bekannten, er ist ein paar Jahre älter wie ich, der war jahrelang bei der französischen Fremdenlegion in Algerien, die härteste Eliteeinheit der Welt. Das sind harte Kerle. Wenn der erzählt, das sage ich euch. Es sind fast 50 Jahre vorbei, seitdem er raus ist. Der schreit heute noch im Traum nachts laut, wenn er von den schrecklichen Einsätzen in Algerien erlebt. Er war damals noch nicht bekehrt, als er bei der Fremdenlegion war. Und als er sich bekehrt hat und seine Kameraden aufsuchte und von Jesus erzählte, die hören zu. Und glaubt doch nicht, dass die römischen Soldaten dort andere Kerle waren. Schaut euch den Film Passion an, wie sie Jesus auspeitschen. Da seht ihr, was das für harte Kerle waren. Petrus, was hättest du für eine Chance gehabt? Die hätten dir die Worte vom Mund abgerissen. Eine Nacht lang hättest du von Jesus erzählen können. Vertan, versagt, verlogen. Ich kenne ihn nicht. Das ist das Schlimmste, was Jesus mal zu einem Menschen sagen kann. Wenn er sagt, ich kenne dich auch nicht. Ich kenne dich nicht. Matthäus 7, Vers 23. Da sagt er, es wird viele geben, die werden sagen, bin ich nicht Sonntag für Sonntag in Königsbrunn in die Kirche gegangen? Habe ich nicht mich für dich eingesetzt? Und ich werde sagen, ich kenne dich nicht. Kennt Gott nicht alle Leute? Hast du jemals über diesen Satz nachgedacht, dass er sagt, ich kenne dich nicht? Ja, zwischen kennen und kennen ist ein großer Unterschied. Freilich kennt Gott alle Leute. Aber die Frage ist, ob dein Name ins Buch des Lebens eingeschrieben ist. Das ist das Entscheidende. Zwischen kennen und kennen ist ein Unterschied, ein großer Unterschied. Kennt ihr unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel? Kennt ihr sie? Freilich kennen wir sie. In den Bundestag, da kann man rein, da gibt's Führungen. Ins Bundeskanzleramt, in ihr Büro kommst du nicht. Jetzt stell dir mal vor, ich gehe dahin und sage zu den Wachleuten, ich möchte mal rein ins Büro von der Bundeskanzlerin. Was werden die sagen? Geh nicht. Und wenn ich sage, ich kenne sie aber, ich kenne die Bundeskanzlerin, dann werden die mich ein bisschen anlächeln und werden sagen, da gibt's viele, die kennen die, das hilft nichts. Und wenn ich noch aufdringlicher werde, werden sie in den Sanitätswagen rufen, wo die Kerle mit der weißen Zwangsjacke kommen, und dann wird man dafür sorgen, dass ich dort weggehe. Obwohl ich sie kenne. Was wäre denn nötig, um reinzukommen? Sie muss mich kennen. Wenn die sagt, ach, der Reinhard, ja lass den rein, der ist so alt wie ich, Jahrgang 54, wir sind die gleichen, den kenne ich, der so, dann komme ich rein. Jesus sagt, es werden viele sagen, ich bin jeden Sonntag in die Kirche gegangen. Ich habe mich eingesetzt, ich habe alles gemacht und Matthäus 6, 7, Vers 23, ich werde sagen, ich kenne dich nicht. Dein Name muss im Buch des Lebens stehen. Ist er da drin? Das ist die Osterbotschaft, ihr lieben Leute. Dass Jesus dem Petrus den Versager nicht wegschickt. Uns nicht wegschickt, wenn wir versagt haben. Wie geht Jesus mit Fehlern um? Er sucht uns. Er sucht Petrus nach der Auferstehung. Er vergibt Schuld. Keine Schuld ist zu groß, dass er sie nicht vergeben würde. Und keine Schuld ist zu klein, dass sie nicht ans Kreuz gehört. Hast du mich lieb? So fragt er den Petrus nach der Auferstehung. Petrus bekommt eine zweite Chance. Und einen Auftrag. Und in Apostelgeschichte 4, Vers 20 lesen wir, dass Petrus just im gleichen Hof noch einmal steht. Diesmal aber selbst angeklagt. Und was sagt er? Wir können's ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Merkt ihr die Änderung? An der gleichen Stelle steht jetzt er. Man verbietet ihm den Mund. Vorher hatte man ihn gefragt, hat er verleugnet. Jetzt verbietet ihm den Mund und er sagt, ich kann es nicht lassen. Diese Veränderung ist möglich, wenn der Heilige Geist in unserem Leben Raum bekommt. Jesus hat Sehnsucht nach dir. Jesus liebt dich über alles, mehr als sein eigenes Leben. Darum ging er ans Kreuz. Steht dein Name im Buch des Lebens? Wenn du nicht sicher bist, dann will ich dir jetzt die Gelegenheit geben, es zu Jesus zu sagen, schreib meinen Namen ins Buch des Lebens. Jesus streckt dir seine Hand entgegen. Willst du ihn in dein Leben aufnehmen? Willst du neues Leben durch Jesus? Schlag ein in Gottes Hand. Wenn du das noch nicht hast, sag ja zu ihm, jetzt, heute. Oder wenn du nicht sicher bist, vielleicht schon lange hierher in die Gottesdienste kommst und immer schon gedacht hattest, naja, ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht bist du in einer frommen Familie groß geworden und hast gedacht, habe ich ja als Kind schon gehört, aber hast nie direkt Ja zu Jesus gesagt. Heute mach's fest mit ihm. Ich möchte jetzt für dich beten. Bete mit mir. Wir wollen jetzt unsere Augen schließen. Und wenn du Jesus aufnehmen willst, dann hebe die Hand. Heb deine Hand, damit ich für dich bete. Heb deine Hand als Zeichen des Entschlusses. Hier um uns herum sind Tausende von Engeln aus der unsichtbaren Welt, die möchten erleben, wie Menschen neu werden. Heb deine Hand als Zeichen für dich selber. Herr, ab heute will ich dazugehören. Herr Jesus, ich habe bisher nicht mit dir gelebt. Ich bin fromm sozialisiert, aber mein Name steht nicht im Buch des Lebens. Bitte vergib du mir meine Schuld, dein heiliges, teures Blut. Nimm meine Sünde weg und schreib meinen Namen in das Buch des Lebens, dass ich dazugehöre. Komm, Heiliger Geist, erfülle du mich, dass ich die Veränderung erlebe wie der Petrus. Hab Dank für das neue Leben, das du mir schenkst. Amen. Und alle die, die jetzt im Herzen gedacht haben, ich brauche das auch, und doch die Hand nicht hochkriegen, denn da gibt's ja hier, da gibt's ja das Teufelchen. Was, wenn du jetzt die Hand hebst? Am Bablitzeln bestimmt, die werden sehen und alle denken, du gehörst schon lang dazu. Wenn es dir so geht, es ist nicht zu spät. Ich empfehle immer wieder das Buch Jesus, unser Schicksal. Gibt es am Büchertisch ganz billig, 1,50 Euro, weil es in Massen gedruckt wird. Schon viele Leute kamen dadurch zu Jesus. Kauf es dreimal, lese es selber und verschenk die beiden anderen. Welch eine Gelegenheit. Es ist noch nicht zu spät. Wir wollen zusammen Gott loben und preisen.